Es freut mich ausgesprochen, dass dieser Raum heute voll ist. Aber nicht nur voller Menschen, sondern von der Gegenwart Gottes. Gott hat sich dieses Fest ausgesucht, um uns Dinge deutlich zu machen, die dieses Fest betreffen, die sein eigenes Wesen betreffen, die uns betreffen. Ich möchte uns lesen aus Jesaja 9, die Verse 1 bis 6. Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel, der dröhnend einherstampft, und jeder Mantel in Blut gewälzt, verfällt dem Brand, wird ein Fraß des Feuers. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft, und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich. Es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscher, wird dies tun. Himmel trifft Erde. Seit schon 4 Wochen beschäftigen wir uns mit diesen Worten, Jesaja 9, die Verse 1 bis 6. Wir haben eine Predigtserie zu diesem Thema, Himmel trifft Erde. Und Jesaja 9, die Verse 1 bis 6, sind letztendlich eine Zusammenfassung, eine kurze Beschreibung von dem, worum es eigentlich an Weihnachten geht. Und heute sind wir bei einem sehr, sehr bekannten Weihnachtstext angelangt. Himmel trifft Erde, Licht trifft Finsternis, Gott trifft Menschen, göttliche Vergebung trifft menschliche Schuld, göttliche Befreiung trifft auf Unterdrückung und Belastung. Das in einem Satz zusammengefasst, was in den letzten 4 Wochen hier so Thema war, worüber wir gesprochen haben, was wir gehört haben. Himmel trifft Erde. Das ist nicht nur ein kurzes Meet and Greet. Wir sehen uns mal kurz. Hallo, ich bin Himmel. Hallo Erde. Was dieser Text aussagen möchte, ist, dass der Himmel nicht mehr oben ist. Weihnachten spricht davon, dass der Himmel nicht oben ist, sondern dass der Himmel hier ist. Dass der Himmel die Erde getroffen hat und der Himmel hat entschieden, ich will hier anfangen, Himmel auf Erden zu machen. Das war nicht ein kurzes Hallo. Was meine ich, wenn ich Himmel sage? Die Bibel spricht immer von dem Himmelreich, der Königsherrschaft Gottes, die durch Weihnachten in dieser Welt anbrechen soll. Königsherrschaft, Himmelreich. Letztendlich heißt es nichts anderes, als dass die Realität, die bei Gott ist, die Wirklichkeit Gottes, hier in unser Hier und Jetzt kommt. Und das, was bei Gott real ist, das, was bei Gott wahr wird, das, was bei Gott Tag für Tag passiert, soll in die Welt hineinkommen. Und das, was bei uns nicht Tag für Tag passiert, soll verändert werden. Indem das, was bei Gott schon längst real ist, kommt in unsere Welt hinein. Gottes Realität wird wahr. Nichts anderes ist es, wenn wir von der Königsherrschaft reden. Seit Weihnachten, vor ungefähr 2000 Jahren war ja eigentlich Weihnachten, wir erinnern uns daran, seit Weihnachten ist der Himmel hier auf Erden. Einige nicken und sagen, ja, stimmt. Und andere fragen sich, hä? Ich merke davon nichts. Himmel auf Erden? Komm, erzähl nicht. Ja gut, wir sind in der Kirche, wir hören uns jetzt irgendwas Frommes, so ein frommes Zeug an. Himmel auf Erden, tu doch nicht so. Wir wünschen uns, dass zum Weihnachtsfest Himmel auf Erden ist, oder? Wenn wir uns mit den Familien treffen, mit Verwandten, wo es vielleicht auch hier und da zwickt und hakt, aber wenigstens in 2-3 Tagen Frieden auf Erden, Himmel auf Erden, komm schon, das kriegen wir hin. Wir alle wissen, irgendwie steht hier etwas, aber es greift nicht in unser Leben. Ihr guckt alle so fragend, als wenn es nur mir so gehen würde. Gottes erfahrbare Macht, Gottes Realität ist angebrochen, ist Wirklichkeit und hat Auswirkungen in diesem Leben. Und was ich damit meine, werdet ihr jetzt in einem kleinen Videoclip sehen, wo ihr diese Auswirkung der Macht Gottes im alltäglichen Leben erzählt bekommt.
Ich erinnere mich nur daran, dass ich vom Dachboden gefallen bin, ein ganzes Stockwerk runter, auf Steinboden geprallt bin und ich wahnsinnige Schmerzen hatte und nur geschrien habe, mein Rücken. Und ich wusste, irgendwas ist mit meinem Rücken nicht in Ordnung. Meine Beine konnte ich nicht bewegen. Meine Schwester kam angerannt, als sie mein Schreien hörte und war entsetzt, weil der ganze Fußboden nass war. Und sie sagte zu mir, Anke, ich glaube, du hast dein Baby verloren.
Ich war vom Skifahren fertig und dann kam gegen 18 Uhr so ein Anruf und das war, Matthias, du musst jetzt stark sein, es ist was ganz Schlimmes passiert. Sie sagten nur, sie ist die Treppe runtergefallen, gut 3 Meter auf dem Rücken und sie weiß nicht, ob das Kind noch lebt, ob der Rücken gebrochen ist und sie vielleicht querschnittsgelähmt ist.
Und so schlimm das mit meinem Rücken war, die Sorge jetzt, mein Kind verloren zu haben, war viel, viel schlimmer.
Mein erster Gedanke, den ich so hatte, war Gott. Warum? Aber ich wusste aus einer vergangenen Krise, dass mir Gott nicht alle Fragen beantwortet, aber dass er mir immer einen ganz tiefen Frieden anbietet. Und ich hatte den Eindruck, als würde mir Gott in diesem Moment sagen, fängst du schon wieder mit dieser Frage an oder möchtest du Frieden haben?
Die erste Woche im Krankenhaus selber, die war ganz, ganz schrecklich. Das war eigentlich mit die schlimmste Woche, weil ich unglaubliche Schmerzen hatte. Ich wollte einfach auch keine Schmerzmittel nehmen, um meinem Baby nicht zu schaden. Und natürlich habe ich in meiner Verzweiflung immer wieder die Ärzte gefragt, können Sie mir nicht irgendwie helfen? Irgendwie, was gibt es? Und immer wieder kam auch die Antwort, wir könnten Ihnen helfen, wenn wir die Schwangerschaft abbrechen.
Und nach gut 12 Wochen, als dann sie untersucht werden konnte im MRT, hieß es dann, legen Sie sich bitte ruhig ins Bett. Die Diagnose war, dass ein Wirbel instabil gebrochen ist. Das heißt, dass es eine Gefahr besteht, dass sie eine Querschnittslähmung bekommt, wenn sie nicht sofort operiert wird. Da kann man keine Schwangerschaft mehr aufrechterhalten.
Und es war wie ein Schlag ins Gesicht. Damit haben wir ja überhaupt nicht mehr gerechnet. Ja, das ganze Wochenende haben wir nur geweint.
Diese Diagnose, die war einfach fürchterlich für uns gewesen und ich habe angefangen zu überlegen, gibt es irgendein Wort Gottes, was uns jetzt ermutigen kann, irgendwas aus der Bibel?
Ich wollte das Kind nicht abtreiben. Und dann haben wir so viel geweint und wir waren so verzweifelt, Matthias und ich,
Und da fiel mir ein Bibelvers ein aus dem ersten Johannesbrief. Da heißt es, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die Liebe treibt die Furcht aus. Und das wollte ich irgendwie haben. Aber mir war klar, wo soll ich jetzt die Liebe hernehmen?
Als Kind habe ich immer geglaubt, dass Gott keinen Fehler macht. Aber ist das wirklich so?
Es ist nicht meine Liebe, die die Furcht nimmt, sondern es ist die Liebe von Gott. Und es war so, als würde Gott mich an so einen, wie an einen Tropf legen und sagen, ich lasse jetzt meine Liebe durch dich laufen und das hilft, die Furcht rauszunehmen. Und das war dann, glaube ich, Montag, Dienstag, Mittwoch irgendwann, dass dann die Meldung kam und die Chefärztin zu uns kam und sagte nur, die Ärzte aus Bochum und Düsseldorf haben gesagt, man kann es auch auslegen und danach die Geburt operieren. Das war für mich so ein Geschenk, das ist mir wie ein Stein vom Herzen gefallen.
Und als Luisa dann 7 Monate nach meinem Sturz zur Welt kam, ich war die glücklichste Mama der Welt. Wirklich. Es war so schön, 2 gesunde Töchter zu haben. Und da war mir wirklich bewusst, der ganze Kampf und der ganze Schmerz hat sich so gelohnt. Gott macht keine Fehler, weil er mich liebt.
Anke und Matthias. Matthias ist ein Freund von mir. Ich habe gemeinsam eine Zeit mit ihm Theologie studiert und daher kenne ich ihn. Und er ist jetzt auch Pastor in einer Baptistengemeinde, auch in Baden-Württemberg. Aber warum zeige ich dieses Video? Weil er mein Freund ist und ich ihn irgendwie seine Story populär machen möchte? Zeige ich dieses Video, weil es um eine Geburt geht, um ein Baby? Die Verknüpfung wäre jetzt sehr naheliegend. Weihnachten geht es irgendwie um ein Jesuskind, was zur Welt kommt. Es gibt Komplikationen, aber dieses Kind kommt zur Welt und wird bewahrt. Ganz ehrlich, deswegen zeige ich euch dieses Video nicht, weil es um ein Baby geht, auch wenn es sehr naheliegend ist. Ich zeige euch dieses Video, weil ein Satz von Matthias sehr, sehr eindrücklich für mich war. Die Frage, die Gott ihm gestellt hat: Möchtest du Frieden haben? Gott hat ihn gefragt: Möchtest du Frieden haben? Und wenn wir das Wort Frieden hören, was verbinden wir damit? Ich glaube, manchmal ist dieser Begriff etwas, was weit weg ist, was irgendwie global ist. Weltfriede. Dass alles irgendwie heititei und toll ist. Etwas, was weit entfernt ist und mich persönlich nicht betrifft. Friede, irgendwie wünscht sich's jeder. Macht einfach mal Tag für Tag die Nachrichten an. Und es ist erschreckend, an wie vielen Stellen der Erde zurzeit kein Frieden ist. Tumulte ohne Ende. Aufstände ohne Ende. Wo man sich fragen könnte, ist da kein Herrscher? Ist da kein Anführer, der das irgendwie richten kann? Sicherlich hat die Weihnachtsbotschaft Auswirkungen und Möglichkeiten, den Weltfrieden herbeizuführen. Aber ich möchte nicht politisch hier irgendwie reden. Das ist nicht unser Thema. Politik ist nicht mein Thema. Es geht bei Weihnachten viel mehr um die persönliche Ebene als um die globale Ebene. Selbstverständlich kann Gott einen Frieden herbeiführen, der eine ganze Gemeinschaft umfasst. Aber wenn viele Menschen, dieser Raum, wenn hier Frieden herrschen soll, dann muss jeder Einzelne auch von diesem Frieden erfasst werden. In der Seelsorge sagt man einen interessanten Satz: Verletzte Menschen verletzen Menschen. Ich sage es nochmal, verletzte Menschen verletzen Menschen. Der Umkehrschluss ist genauso wahr. Beschenkte Menschen beschenken Menschen. Gesegnete Menschen segnen Menschen. Geliebte Menschen lieben Menschen. Und so kann eine Gruppe nur in den Frieden Gottes einkehren, wenn jeder Einzelne diesen Frieden auch empfängt. Es ist nicht etwas, was ich einfach von vorne sagen kann, hey Leute, wir haben jetzt Frieden, sondern es ist eine persönliche Botschaft, die an uns alle gerichtet ist, aber jeden Einzelnen ergreifen muss. Und diese Weihnachtsbotschaft des Friedens ist nicht etwas Unpersönliches, Formelhaftes, Förmliches, Nüchternes, Herzloses. Es betrifft dich und mich. Und hier kommen wir zu unserem Vers 5 in unserem Kapitel 9 aus dem Jesaja-Buch. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Dieses letzte Wort. Möchtest du Frieden? Und hier lesen wir, Jesus selbst ist der Fürst dieses Friedens. An dieser Stelle steht dieses tolle hebräische Wort Shalom. Was die Hebräer auch als Begrüßung benutzen. Friede sei dir. Shalom. Ich mache jetzt mal meinen kleinen Test. Auf Hebräisch, wenn ich euch den Frieden Gottes wünsche, sage ich Shalom Alechem. Und wenn ihr mir sagt, Friede sei dir, sagt ihr Shalom Lecha. Shalom Lecha. Shalom Alechem.
Shalom Lecha.
Sehr gut. Darum geht es. Das gebrauchen die Hebräer bis heute immer wieder, um jemanden zu grüßen. Es ist so ein großes Wort, dass es so fern scheint, so allgemein, aber es betrifft unser Hier und Jetzt, es betrifft dich ganz persönlich, weil dieses Wort Shalom bezieht sich auf die Grundbedürfnisse jedes einzelnen Menschen. Es ist ganz schwer im Deutschen diesen Begriff zu fassen, was hier gemeint ist. Dein Grundbedürfnis, was du hast, das wird bezeichnet mit Shalom. Und wenn man es umschreiben möchte, kann man sagen, es steht für Vollkommenheit. Stabilität, Wohlergehen, Heil, nicht Feindschaft, sondern Freundschaft. Und ganz wörtlich übersetzt heißt Shalom genug haben. Und ich glaube, dass uns diese Tatsache ein bisschen näher daran führt, was das eigentlich bedeutet, Frieden zu haben oder Frieden nicht zu haben. Und das ist eine Botschaft, die nicht nur Pastoren interessiert, sondern wirklich jeder Mensch weiß, was es ist oder wie es ist, wenn das Leben nicht stabil läuft. Wenn ich mit Unvollkommenheiten konfrontiert werde. Diesen fehlenden Frieden können selbst Kinder schon erfahren. Kinder können einen sehr gut, vielleicht nicht mit den Worten, wie wir es tun würden, aber können sehr schnell und sehr gut signalisieren, wenn ihnen eine Sicherheit, eine Stabilität, eine Vollkommenheit fehlt. Wenn Kinder Mangel haben, wenn sie innerlich merken, in mir ist es nicht genug, ich habe nicht genug, mir fehlt etwas. Ich habe keinen Frieden in mir, weil mir was ganz Bestimmtes fehlt. Etwas, was mir Halt gibt, was mich hält wie Stützräder beim Fahrrad. Dass ich nicht falle. Und das kann ein kleines Kind am eigenen Leib erfahren. Und genauso kann es ein Banker, ein Akademiker, ein Senior, auch ein Pastor, ein Theologen. Und somit, wenn uns jemand sagt, Shalom, es ist gleich auch, du brauchst das. Es ist notwendig, dass du Stabilität hast. Dass du Vollkommenheit, Wohlergehen hast. Dass es dir gut geht. Und im Deutschen hat es sich etabliert, dass wir hier von Frieden sprechen. Die Frage, die diesem Matthias gestellt wurde, war: Möchtest du Frieden haben? Eine Sache sollten wir bedenken bei dieser Frage, die diesem Matthias gestellt wurde. Es ging nicht darum, dass nachdem alles toll war und schön, wir haben es gesehen, die schönen Bilder mit der Tochter, dieses wirklich süße Mädchen, was sie für eine Freude hatten. Hättest du sie gefragt, wie geht's euch jetzt? Ja, ich war die glücklichste Mama der Welt, jetzt. Aber Gott fragt in der Not, dort wo es richtig dreckig ist, kommt er rein und fragt, möchtest du Frieden haben? Und das ist das Krasse an dieser Geschichte. Nicht, dass am Ende gesagt wird, naja, es ist ja irgendwie alles gut gegangen und wir sind Christen und wir deuten das jetzt einmal auf Gott hin und sind jetzt fröhlich. Gott war irgendwie bei uns. Gott wollte sich manifestieren, seine Macht, seine Kraft, seine Stabilität und Vollkommenheit in dieser Unvollkommenheit. Er wollte in diese Unvollkommenheit hineingehen und fragen, möchtest du Frieden. Leute, das ist die Weihnachtsbotschaft. Dass ein Gott, der sieht, hier ist kein Frieden. Hier ist Not und Leid. Stabilität fehlt. Und hier komme ich, Gott der Allmächtige, mit meiner Realität, die im Himmel herrscht, komme ich zur Erde. Und aus Liebe frage ich dich, möchtest du diese Stabilität haben in deinem Leben? Denn ich kann dir eine Stabilität und einen Frieden geben, auch wenn alles drumherum nicht gut scheint, kannst du hier und jetzt kannst du Frieden empfangen, Frieden Gottes, Wohlergehen, Stabilität, Vollkommenheit. Das ist eine Herausforderung, vor der Gott dieses Ehepaar gestellt hat. Wir haben diese Worte gehört, Wirbelbruch, mögliche Querschnittslähmung. Dort geht es richtig ins Eingemachte. Und genau dort ist Gott. Genau dort bietet er seinen Frieden an. Und jeder von uns hat Unvollkommenheiten in seinem Leben. Und wer sagt, das ist nicht so, der lügt sich selber an. Betäube ich mich, um das alles einfach abzutun? Oder höre ich hin auf dieses herrliche Angebot? Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben.
Sein Name ist Fürst des Friedens. Der Friede selbst ist Jesus Christus. Friede gleich Jesus, Jesus gleich Friede. Und wir können, wenn wir die Namen dieses Kindes nennen, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Wow, es wird wirklich, ein Horizont geht auf, die Sonne geht hoch. Wow, das ist was Herrliches, was unsere Herzen ergreifen soll. Aber dieser Jesus Christus kann noch weitere 2000 Mal in Bethlehem auf die Welt kommen. Wenn er nicht in deinem Herzen zur Welt kommt, dann nutzen diese Namen, von denen ich gelesen habe, für dich wenig. Und wenn dieser väterliche Herrscher dein Herz ergreift, dann haben wir gelesen und in den letzten Wochen gehört, wie Licht in die Dunkelheit kommt. In den Todesschatten kommt auf einmal Perspektive. Gott nimmt einen an die Hand. Dass dort, wo kein Jubel, keine Freude ist, kommt auf einmal Gott und schenkt Freude, die unerklärlich ist. Dort, wo Belastungen sind, wo Bindungen sind, schenkt Gott Befreiung und macht wirklich frei. Und sieht die Ungerechtigkeit und will sie wegnehmen. Aber wenn dieser Jesus Christus nicht in deinem Herzen regiert, dann bleibt Finsternis, Finsternis. Dann bleibt übernatürliche Freude aus. Übernatürliche Freude. Ich spreche von übernatürlicher Freude. Dinge, die auch in diesem Leid, was wir gerade gesehen haben, sich an Gott freuen kann. Weil Gott keine Fehler macht. Warum? Weil er mich liebt. Und darum sind in diesem Vers 5 ein Schlüsselelement folgende Worte. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben. Das heißt auf der einen Seite, er ist von uns, er ist einer von uns. Er ist ein Mensch, so wie du und ich. Ich kann ihn anfassen, ich kann ihn sehen. Er ist rumgelaufen, hat erzählt, man konnte ihn hören. Man hat die Dinge aufgeschrieben, man hat von ihm erzählt. Aber das ist nur die eine Seite. Die andere Seite ist, er ist mein. Er gehört mir. Er ist für mich. Er ist nicht einfach nur gekommen, er ist einer von uns, sondern er ist für uns gekommen. Und erinnern wir uns nochmal, wenn wir eine Gemeinschaft meinen, muss es jeden Einzelnen betreffen. Wenn wir sagen, er ist über diese Gemeinde gekommen, er ist für diese Gemeinde gekommen, muss es letztendlich heißen, er ist für mich, für dich gekommen. Und kannst du sagen, an diesem Weihnachtsfest, wenn du heute unterm Tannenbaum sitzt, und ich hoffe, ihr habt eine gesegnete und gute Zeit, kannst du sagen, denn ein Kind ist mir geboren, ein Sohn ist mir gegeben, dass er mir Frieden bringt. Und dieser Friede, dieser Jesus, er selbst bewirkt diese Vollkommenheit, Stabilität. Und diese Liebe und dieser Frieden vertreibt Furcht, egal wie alt du bist, egal in welchem Stand du bist. Und deswegen heißt die Weihnachtsbotschaft letztendlich Shalom Alechem.